So, grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Vortrag Bringing MVVM to the Web. Mein Name ist Marc Müller, ich bin Consultant bei der Fortecture GmbH. In der nächsten Stunde werden wir uns MVVM-Pattern im Web anschauen. Heißt also, Single-Page-Application ist das Stichwort. Die ganze Applikation, unsere ganze Web-Applikation werden wir in einer einzigen HTML-Seite hosten und dort Patterns anwenden, die wir eigentlich von Rich Client Development her kennen, nämlich MVVM. Die Agenda sieht folgendermaßen aus. Kurze Einführung in die Thematik. Was ist entsprechend eine Single-Page-Application? Wie kann ich damit beginnen? Dann werden wir uns das Backend anschauen. Das ist klassische Webprogrammierung mit C# und .NET. Und dann den restlichen Teil dieser Session werden wir uns dann dem Frontend widmen. Wie kann ich nun mit JavaScript ein MVVM-Binding erstellen? Wie kann ich meine Applikation entsprechend von der Architektur her designen? Wenn wir uns einmal Web-Applikationen und Rich-Applications gegenüberstellen, haben wir ganz, ganz klare Unterschiede. Die klassische Web-Applikation arbeitet nach dem Request-Response-Prinzip. Ich öffne eine URL im Browser, bekomme eine Response und diese Response, die beinhaltet Layout und Data. Ich lade also immer das Layout mit den dazugehörigen Daten auf meinen Client und stelle diese dar. Wir sind natürlich selbstverständlich einen Schritt weiter und kennen Ajax. Das heißt, um das Ganze ein wenig interaktiver, mehr fluid zu gestalten, kann ich mittels Ajax-Call einzelne Bereiche der Webseite neu laden oder auch nur Daten nachladen und das UI aktualisieren. Wenn wir eine klassische Rich Internet Application anschauen, Beispiel Silverlight, Flash etc., dann haben wir ein leicht anderes Modell. Und zwar habe ich den ersten Request-Response, um mir die Client-Applikation in den Browser zu laden. Das heißt, meine Plugin-Application, die ganze Applikation, wird auf einmal auf den Client geladen und anschließend habe ich Request-Responses, um entsprechend nur noch Daten nachzuladen. Habe also irgendeinen WCF-Service im Backend und lade mir nur noch zum Beispiel einen Customer-Record nach. Der ganz große Vorteil ist, das UI ist sehr fluid. Das heißt, ich habe eine schnelle Responsiveness, weil das UI ist ja schon da, ich muss ja nur noch ein wenig Daten haben und diese dann darstellen. Ja, die bekannten Vertreter, Silverlight, Flash etc., ich wage es einfach mal zu behaupten, die sind bald tot, weil es gibt immer Browserhersteller, Environments, die keine Plugins mehr zulassen. Das heißt, die Interoperabilität geht verloren, ich muss mich irgendwie entscheiden, was will ich jetzt machen und ja, das, was wir wirklich wollen, ist diese zwei Welten vereinen. Wir möchten also eine Web-Applikation haben, die überall läuft. Ich möchte aber nach dem MVVM-Pattern arbeiten. Ich möchte eine Rich-Application im Browser haben, ohne aber auf diese Plugin-Inkompatibilität entsprechend zu berücksichtigen. Wenn wir von solchen Applikationen sprechen, sprechen wir generell von Single-Page-Application oder kurz SPA. Heißt also, die ganze Applikation ist in einer HTML-Seite drin. Wie ein Plugin, wie eine Silverlight-Applikation, wo ich ein Kompilat habe, ein ZIP-File mit der ganzen Applikation. Hier lade ich jetzt eine ganze Web-Applikation als Single-HTML-File. Natürlich ist das Ganze wieder ein wenig auf mehrere Files verteilt, auf mehrere JavaScript-Files etc. Aber logisch gesehen haben wir eine einzelne Page. Die Navigation erfolgt nicht über die normale URL, wo ich wieder einen GET-Befehl auflöse, um mir entsprechend eine neue View darzustellen, sondern ich navigiere nur noch in Page. Ich habe also Hashtags, wo ich einzelne Bereiche lade und so durch meine Navigation durchgehe. Generell einfaches Prinzip, um verschiedene Inhalte darzustellen, mittels jQuery eine View zu selektieren, diese entsprechend auszublenden, eine andere einzublenden und somit entsteht für den Benutzer das Gefühl, dass entsprechend mehrere Views vorhanden sind und durch diese durchnavigiert werden können. Ja, das Ganze, das funktioniert mit JavaScript. Wir haben grundsätzlich fast das ganze UI mittels JavaScript implementiert. Da tut sich natürlich wieder eine Lücke auf. Heißt also, wenn ich einen Browser habe, der nicht JavaScript-kompatibel ist, da kann ich in Probleme rennen. Es gibt zwei, drei Auswege. Natürlich, wenn gar kein JavaScript vorhanden ist oder erlaubt ist, habe ich effektiv ein Problem. Aber Browser-Inkompatibilitäten, die kann ich lösen, indem ich entsprechende Libraries verwende. Es gibt zahlreiche JavaScript-Libraries auf dem Markt, die entsprechend die verschiedenen Browser-Variationen oder Varianten handeln, indem ich eine einfache API aufrufe und dann diese Library dafür zuständig ist, wie das effektiv im Browser umgesetzt wird. Für was brauchen wir JavaScript? Ja, einerseits ein VVM-Framework, weil wir möchten ja am liebsten deklaratives Data Binding machen. Wir brauchen ein Navigation-Framework für die In-Page-Navigation, eine URL mit Hashtag aufrufen, die richtige View selektieren, anzeigen und schlussendlich die Kommunikation. Wir möchten ja dasselbe Modell fahren wie mit einer Silverlight-Application, das heißt ein Backend-Data-Service haben und dann diese Daten immer wieder neu zu laden, initial zu laden, Daten hochladen, um Änderungen zu speichern. Was auch noch ein weiterer Charakter einer Single-Page-Application darstellt, ist die Client-Side-Stateful-Representation. Heißt so viel wie, ich habe nicht die Daten für eine HTML-Seite geladen, beim nächsten Klick sind die wieder verworfen. Und wenn ich zurückgehe, dann lade ich diese wieder vom Server. Nein, ich halte meinen Zustand im Browser. Heißt also, meine Entitätsobjekte kann ich über Views hinweg speichern, im Browser halten. Und wenn ich so hin und her navigiere, sind sie schon da. Also ich habe gar keinen Roundtrip mehr, keinen Zyklus zum Server und somit reagiert das UI sehr, sehr schnell. Und wir könnten oder können den Browser Storage verwenden. Neue HTML5-Browser haben einen Storage integriert, den ich benutzen kann, um zum Beispiel einen Offline-Support für meine Datenbank zu erstellen. Heißt also, ich kann meine Daten, die ich vom Server geladen habe, in meinem Browser-Storage speichern und sollte jemand den Browser öffnen mit meiner Webseite und keine Internetverbindung haben, habe ich trotzdem schon Daten da und kann mit diesen arbeiten. Klassisches Offline-Szenario. Der letzte Punkt ist, ja, wir brauchen Daten. Die Daten kommen normalerweise von einem Server. Und wie machen wir das? Wir verwenden einen RESTful Service, entweder mit XML oder JSON. Heutzutage ist vielmals die Kommunikation JSON-basiert, JavaScript Object Notation, also ein viel kürzerer Syntax, um die Daten vom Client zum Server zu transportieren. Ich denke, Sie alle kennen mögliche Single-Page-Applications, wie zum Beispiel der Outlook Web Access, ist eine Web-Applikation, die aber mehr oder weniger als einzelne Applikation kommt. Google Mail, auch ein weiterer prominenter Vertreter. Und wir wollen jetzt in dieser Session anschauen, wie kann ich mit JavaScript und ein paar JavaScript-Libraries eine ähnliche Applikation erzeugen und eigentlich eine Rich-Client-Applikation damit programmieren. Bevor wir damit starten, kurz die Benefits. Was bringt es mir grundsätzlich einmal, eine Single-Page-Application zu erstellen? Ganz klar Interoperabilität. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Moderne Browser unterstützen HTML, HTML5 mit JavaScript. Und ich brauche kein Plugin. Das heißt, meine Applikation läuft potenziell auf einem kleinen Device wie einem Phone oder einem Tablet. Ich habe also mehr oder weniger out of the box einen Cross-Device-Support. Ein weiterer Punkt sind hybride Applikationen. Vielmals, wenn ich ein Device habe, wie ein Phone oder ein Tablet, möchte ich nicht für jeden Hersteller eine neue Applikation erstellen. Eine einfache Variante ist, eine HTML-Applikation zu erstellen und die Native App hat mehr oder weniger ein Browserfenster. Und in diesem Browserfenster wird dann HTML mit dem richtigen CSS dargestellt und man sieht den Unterschied praktisch nicht. Facebook ist auch so eine Variante für die Mobil-App, zum Beispiel auf dem iPhone. Dort wird viel HTML dargestellt innerhalb eines Browserfensters. Der zweite Vorteil, Fluent UI, ganz klar. Wir haben das Rich Feeling der Applikation. Es ist kein Neuladen der Seite mehr. Ich habe grundsätzlich keine Wartezeit. Es läuft einfach schön in die nächste View über. Und das, was wir wollen, vor allem auch ich persönlich, ich komme von der Silverlight WPF-Ecke, habe mich aber innerhalb den letzten anderthalb, zwei Jahren sehr intensiv mit Webtechnologie befasst, von Azure her. Und ich habe immer ein wenig die Programmierstruktur vermisst, weil wir haben immer saubere NVVM-Patterns gehabt mit WPF und Silverlight. Und am liebsten wäre mir gewesen, ich könnte das auch im Web machen. Jetzt können wir es mit den entsprechenden Libraries. Das heißt, wir bekommen kleinzeitig ein deklaratives Data Binding. HTML-Code, den ich deklarativ auf ein Objekt binde und entsprechend auch einen Event-Mechanismus bekomme, um Änderungen nach hinten zu schreiben. Von der Architektur her ändert sich insofern etwas, dass ich eigentlich zwei logische Endpunkte habe und auch verwalte. Ich sagte mal UI-Endpoint und Data-Endpoint. Der UI-Endpoint ist eigentlich das klassische ASP.NET, ASP.NET MVC-Programming. Hier habe ich einen Controller, der mir eine HTML-Seite retourniert. Das ist meine Single-Page, meine große Seite. Eine riesige HTML-Seite ist einfach nicht verwaltbar. Darum trennen wir das Ganze technisch und unterteilen das in eine Shell, also meine Hauptview. Und dann haben wir diverse kleine Partials-View, die entsprechend als Applikations-View funktionieren. Also Kunde eröffnen, Kundenliste ansehen und so weiter und so fort. Weiter in diesem UI-Endpoint liegt auf der Hand, dass wir eigentlich unsere kleinzeitige Business-Logik mitliefern. Da die ganze Applikation in JavaScript implementiert ist, liefern wir die mit dieser Single-Page mit. Ist wieder ein bis mehrere JavaScript-Files. Und hier haben wir die Shell Logic, also eine Implementation für die Navigation, das Laden von Modulen und schlussendlich die UI-Business-Logik, unsere View-Models, Validierungslogik, kleinzeitige, kann ich den Wert eingeben oder nicht, darf ich speichern, wenn das nicht erfüllt ist und so weiter und so fort. Und dann haben wir noch unseren Data-Endpoint, unser Data-Access-Layer vom UI her gesehen. Das ist ein REST-Agent, der entsprechend die REST-Calls hier in unserem Beispiel auf eine Web-API mit ASP.NET MVC 4 ausführt. Microsoft selber hat in der Beta vom neuen Visual Studio ein Single-Page-Application-Template veröffentlicht. Hier war Upshot.js erwähnt, eine JavaScript-Library, die mir basierend auf einem Web-API-Daten-Endpunkt, der den kleinzeitigen Agent implementiert hat. Ich hatte sogar Offline-Support, oder zumindest war der Offline-Support angekündigt und ich musste eigentlich nicht viel machen. Leider wurde dann dieses SPA-Template wieder rausgenommen, als Visual Studio released wurde und vor 2 Wochen ist der erste Update erschienen vom Visual Studio, also der Preview für den Update. Und da haben wir wieder ein Single-Page-Application-Template drin als Startpunkt, leider jedoch ohne Upshot. Das heißt, wir haben einen einfachen Client, der entsprechend Ajax-Calls ausführt, aber nicht eine sehr, sehr schöne integrierte Client-Library. Ich möchte aber trotzdem kurz zeigen, wie ich mit Visual Studio, mit dem aktuellen Template vom Update, das Ganze durchführen kann. Wenn Sie entsprechend den Update installiert haben, können Sie New Project, eine MVC4-Applikation auswählen. Einen Namen geben. Jetzt habe ich hier das Template, Single Page Application, wähle das Ganze aus, sage OK. Ich habe ein ASP.NET MVC Template und kann mehr oder weniger F5 drücken und siehe da, eine komplette Single-Page-Application ist im Browser vorhanden. Ich logge mich da ein. Ich habe Machen wir ein Sign-up, Datenbank ist gelöscht. Okay, das ist das Template von Microsoft, das mit Visual Studio mitgeliefert wird. Wir haben hier so eine To-Do-Listen-Verwaltung. Da kann ich entsprechend diese To-Dos abhaken, neue erstellen, neue Pages erstellen, also neue To-Do-Lists erstellen. Und wir sehen, wir verlassen diese Applikation nicht. Es ist ein Fluid UI. Ich merke eigentlich gar nicht, dass dies eine Web-Applikation ist. Jetzt, dieses Starting-Template ist gut. Ich sehe mal die Grundfunktionalität von einer Single-Page-Application. Es ist jedoch relativ einfach gehalten. Wir haben wirklich nur eine einzige Page. Wir haben keine große Navigation. Wir haben relativ eine einfache Datenstruktur, null Security und. Und sobald wir entsprechend eine Business-Applikation damit erstellen möchten, ja, da kommen wir nicht weit. Darum haben wir uns gedacht, ja gut, wir nehmen mal den Gedanken einer To-Do-List und erweitern das Ganze, um ein wenig Business Application Functionality einzubringen. Wir haben dann eine Shopping List Application erstellt, als Demo-Applikation für diese Session. Das Login haben wir so belassen. Und haben hier jetzt unsere Shopping List Application mit massiv mehr Datenstrukturen. Die Applikation ist relativ einfach erklärt. Ich habe eine Einkaufsliste, die ich mit Freunden teilen kann. Für das habe ich entsprechende Groups. Das heißt, der Server hat Security implementiert, dass ich nur diese Listen sehe, wo ich auch berechtigt bin. Ich habe die Produkte historisiert. Das heißt, was ich einkaufen werde, kann ich auch statistisch auswerten. Man sehe hier, die URL ändert sich nur mit dem Hashtag. Wir haben die Liste vorgeladen. Das heißt, jetzt mit diesem Pager agiere ich nur mittels JavaScript auf einer In-Memory-Struktur. Es gibt kein Reload auf dem Server und das Ganze ist entsprechend schnell. Wir können so eine Shopping-List verwenden. Wir haben jetzt hier zum Beispiel diese Häkchen gesetzt mit einem Binding. Wir haben einen impliziten Save implementiert. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Änderung an solchem Kontrollhäkchen vornehme, wird entsprechend die Entity auf den Server geladen und dort gespeichert. Eine Variante für einen impliziten Save. Wir können entsprechend Shopping-Lists bearbeiten. Wir haben JavaScript-Validierung eingefügt. Ich muss hier entsprechend den richtigen Wert eingeben. Wenn ich pendente Änderungen habe, werde ich daran gehindert, die Navigation zu verlassen. Das heißt, in unseren View-Models haben wir eine Logik implementiert, wann ist jemand berechtigt, davon wegzunavigieren und sonst wird es blockiert. Des Weiteren haben wir jQuery UI eingebunden, das werden wir nachher sehen in den Bindings. Wir haben hier eine Autocomplete-Box, wo mir entsprechend Produkte vorgegeben werden und diese entsprechend angefügt werden. Wir haben kleinzeitige Change Notification, heißt, ich kann hier eine Quantity eingeben und einen Preis. Und wir sehen hier, die Total Costs auf dem Hauptentity werden gerade aktualisiert. Das heißt, es sind JavaScript-Events, die entsprechend hier ein Calculated oder ein Computer Property beinhalten. Und dieses Computer Property wird notifiziert, wenn die Child Properties geändert wurden. Wie wir das machen, werden wir uns jetzt anschauen im Detail. Das heißt, wir werden kurz auf den Serverteil eingehen, was ist das Backend, und anschließend das UI anschauen, wie haben wir das entsprechende UI implementiert. Also, wie sieht die Serverarchitektur aus? Was benötigen wir, um eine solche Single-Page-Application zu erstellen? Wir haben hier in diesem Beispiel Standard MVC4 verwendet. Einen Standard-Controller, der mir die View zurückgibt und die entsprechenden JavaScript-Files. Wir laden die Main-Views, die Sub-Views. Im Moment, die Applikation ist relativ einfach, das heißt, wir laden alle Views beim Startup. Bei größeren Business-Applikationen könnten wir dies wiederum asynchron machen. Das heißt, die ersten 5 Views vorladen und je nach Navigation des Users die weiteren Detail-Views einbinden. Dazu haben wir einen Web-API-Controller erstellt, also der Datenlieferant, CRUD-Operationen auf unseren Shopping-List, Shopping-List-Item, Product, User-Group etc. haben wir kleinzeitig den CRUD-Zugriff und serverseitig natürlich die Security implementiert. Heißt also, die ganze ASP.NET Security greift in diesen Web API Calls und serverseitig wird das ausgewertet und die Resultate entsprechend gefiltert. Unser Backend, wie sieht das aus? Klassische Business Application. Wir haben Entity Framework Code First verwendet als Data Access, haben darüber ein Repository Pattern mit Unit of Work implementiert. Die Entities, weil wir ein relativ einfaches Modell haben, haben wir Shared Entities verwendet. Das heißt, sowohl für den Data Access als auch für die Web-Schnittstelle verwenden wir die gleichen Objekte. Und der Access Control, der geht durch den ASP.NET Stack. Das heißt, ich authentifiziere mich initial, wenn ich die Applikation starte. Und somit habe ich jeden Request gegen meine Web-API ebenfalls authentifiziert und die Autorisierung erfolgt dann in der Business-Logik. Wie sieht das Ganze grafisch aus? Nochmals Entity Framework Kontext, Unit of Work Pattern abstrahiert, Entities und Security geshared. Wir bauen hier für jede Entität ein Repository für den Crude Access. On top of it kommt unser Business Logic Server und dann noch unser Web API Controller, um die RESTful Communication mittels JSON vorzunehmen. Wie sieht unsere eigentliche Web-API aus? Ja, mit dieser Architektur sieht sie relativ einfach aus. Wir benutzen Dependency Injection, um uns so einen Shopping-List-Service zu injecten. Und hier haben wir die Methode GET. Wir holen uns also alle Shopping-Lists, die wir dürfen. Die Logik ist hier in unserem Service implementiert. Und im Fehlerfall, sollte eine Security-Exception auftreten oder eine generelle Exception, Datenbank nicht mehr vorhanden, dann werfen wir entsprechend über diese Web-API einen entsprechenden Error-Code. Heißt also, clientseitig können wir differenzieren, haben wir eine Security-Exception, ist der Server nicht vorhanden und so weiter und so fort und können entsprechende Meldungen auf dem Client ausgeben. Ich möchte ganz kurz die Backend-Struktur zeigen, damit wir sehen, wie so etwas implementiert werden könnte. In Visual Studio haben wir entsprechend einen Business Logic Layer, einen Common Layer, ein DLL mit den Entitäten und den Service Interfaces, den Data Access Layer und schlussendlich den Web Layer, wo die ganze Web-Applikation implementiert ist. Unsere Entitäten, ganz klassisch, Code-First-Ansatz, POC-Objekt, ein Group. Ein Group-Entity mit den entsprechenden Properties und schlussendlich werden wir diese Entitäten über die Web-API-Schnittstelle zum Client liefern. Repositories, ganz kurz. Ein generisches Repository. Get all, get by ID, add, update, delete. That's all, das implementieren wir für jede Entität. Und schlussendlich haben wir die ganze Business-Logik in einem Service zusammengefasst. Sehen wir hier, wir benutzen Dependency Injection, um uns eine Storage Factory zu injecten, um entsprechend ein Unit of Work Objekt zu öffnen, um anschließend die Änderungen zusammenzufassen und entsprechend in die Datenbank zu schreiben. Die einzelne Business-Logik-Implementation, hier sehen wir zum Beispiel die Get-User-Shopping-Lists, die macht relativ wenig. Wir holen uns über den Security-Kontext, den wir ebenfalls abstrahiert haben, um entsprechend Testability zu gewährleisten, die User-ID, erstellen eine neue Repository-Instanz und schlussendlich eine Link-Query, wo wir die Response zusammenstellen und vor allem hier ein Filtering durchführen, dass nur diese Shopping-Lists angezeigt werden, die der Benutzer auch sehen darf. Dann, was noch zum Serverteil gehört, sind die Controller. Wir haben unseren Home-Controller, der die Single-Page liefert. Eine enorm komplexe Implementierung. Wir werfen einfach diese View zurück. Wir haben ja alles HTML dort drin Also keine Logik im klassischen Sinne von ASP.NET MVC, sondern wir returnieren diese Single Page und dann der Rest wird durch den JavaScript auf dem Client ausgeführt. Zu den einzelnen Entitäten haben wir jeweils einen Web-API-Controller erstellt. Wir nehmen hier mal diesen Shopping-List-Controller. Wir haben eine Get-Operation, um die Entitäten abzufragen, also alle Entitäten abzufragen. Eine Get-Operation mit entsprechenden Parametern und so weiter und so fort. Eine Post-Operation, um entsprechend haben wir hier das Create-Item durchzuführen und die Entität zu retournieren. Auch noch so eine kleine Zwischennotiz. Wenn ich das Group-Pattern so implementiere, bin ich darauf angewiesen, die Entität beim Create zu retournieren, dass ich kleinzeitig wieder die richtige ID habe, die in der Datenbank erstellt wurde. So, jetzt haben wir klassisches Backend, .NET Power, saubere Enterprise-Architektur, Dependency Injection und jetzt möchten wir entsprechend zum Client drüber wechseln. Bis dahin war es klassisches ASP.NET MVC und jetzt kommt der Client, der mehr oder weniger in JavaScript implementiert ist. Also, Basis ist JavaScript und eine einzige HTML-Seite. Der erste Punkt, der auffällt mit JavaScript, ja gut, wie organisieren wir das Ganze? Wenn wir unsere komplette Applikation in JavaScript schreiben, ist das mal mühsam als typisierter C-Sharp-Entwickler. Zudem haben wir relativ viele JavaScript-Files, die wir irgendwie organisieren müssen. Heißt, also einerseits im Visual Studio müssen wir die einzelnen JavaScript-Files organisieren. Andererseits müssen wir aufpassen, dass wir den Standard-Namespace nicht überschwemmen. Das heißt, wenn wir einfach alle Funktionen, alle Variablen in den Standard-Namespace reinschreiben, haben wir irgendwann eine unübersichtliche JavaScript-Struktur. Hier verwenden wir das AMD-Pattern, Asynchronous Module Definition. Hiermit können wir JavaScript-Module definieren, Dependencies von Module zu Module definieren und über eine Library, wir sehen es gerade, wir verwenden Require.js, diese entsprechend auch noch dynamisch vom Server laden zu lassen und die Dependencies aufzulösen, damit wir mit JavaScript kein Durcheinander bekommen. Also ganz wichtig, wir müssen JavaScript sauber organisieren. Eine große HTML-Seite, ebenfalls nicht maintainable. Ich kann nicht allen Code entsprechend eine Seite schreiben, das ist ja auch nur mehr oder weniger das Topic Single Page. Also wir brauchen eine Separierung, wir können das relativ einfach machen mit den Partial Views von MVC, also eine Basis-View haben und jede Applikations-View entsprechend als Partial View definieren. In dieser Applikation gehen wir noch einen Schritt weiter und unterteilen zwischen Views, also zum Beispiel Edit, Shopping List und der Visualisierung eines Entities. Das heißt, meine View besteht grundsätzlich aus Navigation und Buttons wie Create, Save etc. Und dann sage ich nur, und jetzt stell mir entsprechend dieses Entity dar. Also dasselbe, was wir in WP von der Silverlight mit den Data Templates machen, können wir auch mit JavaScript machen, indem wir entsprechend Knockout.js Templates verwenden und sagen, okay, lad mir dieses HTML-File als Data Template und visualisiere mir jetzt bitte dieses JavaScript-Objekt damit. Also wir können wirklich hier klassisch die Client-Applikation organisieren. Der letzte Punkt, Maintainable JavaScript. Ich habe schon gesagt, ich bin klassischer C-Sharp-Entwickler, denke typisiert und naja, man kann schnell einmal relativ viel Zeit damit verwenden, einen Fehler zu suchen, wenn nur ein Schreibfehler passiert ist. Wie können wir dem entgegenwirken? Einerseits, wir können JavaScript-Code generieren. Es gibt C-Sharp, der JavaScript-Compiler. Wir könnten ein T4-Template verwenden, das uns aufgrund der Metadaten vom Entity-Framework die entsprechenden JavaScript-Objekte generiert, etc. Was wir in dieser Demo verwendet haben, ist TypeScript. TypeScript im Moment in der Version 0.8 vorhanden von Microsoft, die neue JavaScript-Welt, wenn man so will. TypeScript ist ein Superset von JavaScript, kann also alles, was JavaScript kann, aber ein wenig mehr, nämlich Typisierung. Ich kann hier ganz klare Typen definieren und werde von der Idee auch darauf hingewiesen, hey, dieser Parameter ist falsch, du hast den falschen Typ, diesen Parameter gibt es nicht, etc., etc., was die Entwicklung stark vereinfacht im JavaScript-Umfeld. Ja, dann eben diese Module. Ich kann nicht einfach tonnenweise JavaScript-Code haben, ohne diesen zu organisieren. Der einfachste Ansatz bei JavaScript ist, entsprechende Funktionen und Variablen in ein Objekt zu schreiben. Ich habe das Ganze also gekapselt und dann nur noch wenige Objektreferenzen in meinem Standard Namespace. Hier gehen wir einen Schritt weiter und verwenden eine Asynchronous Module Definition. Heißt also, wir können direkt noch Dependencies mit definieren und haben irgendeine Library. Wir verwenden hier Required.js, das mir erlaubt, Dependencies zu erkennen und entsprechende JavaScript-Files respektive Module nachzuladen. Das Ganze sieht dann so aus. Ich habe hier die Define-Anweisung. Das ist im Moment hier eine Anonymous-Modul-Definition. Das heißt, das Modul hat keinen Namen. Warum verwenden wir das so? TypeScript hat im Moment keinen Compiler, der genamte Module erlaubt, also haben wir anonyme Module, zwingt uns einfach die entsprechenden Module File by File zu organisieren, also jedes Modul in ein neues File zu schreiben, nicht alles zusammen zu komprimieren. Und dann haben wir entsprechend hier unser Objekt, was gekapselt wird, ein Group-Objekt, unser Entity, mit zwei Feldern, ID und Name, und dann exportieren wir das ganze Group-Modul, unsere Entität, und können danach darauf zugreifen. Und somit haben wir in Einbezug mit Required.js eine saubere Modularisierung von JavaScript, ein Dependency Management. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern, welches JavaScript-File wird zuerst geladen, was ist die korrekte Reihenfolge. Ich schmeiße das Ganze rein, sage da Begin bitte beim Bootstrapper, der hat eine Dependency auf den Data-Context, der Data-Context hat eine Dependency auf die Entities und so weiter und so fort. Wird diese Chain aufgelöst, alle JavaScript-Files werden in der richtigen Reihenfolge geladen und ich habe keine Probleme mehr mit der Verwaltung von JavaScript. Schauen wir uns mal die Solution an, kleinzeitig. Wir haben hier den Script-Folder. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben mal die JavaScript-Files organisiert. Heißt also, einen App-Folder erstellt, wo wir nur die applikationsspezifischen JavaScript-Files drin haben. Hier wieder unterteilt zwischen Agents, Core-Modulen, Models, View-Models und alle Libraries entsprechend in Lib-Folder gestellt. Somit haben wir von Visual Studio her schon sehr viel Organisation. Was auffällt hier, TS, ich nehme mal ein Model, TS ist die Abkürzung für TypeScript. Wir haben hier in diesem Visual Studio 2012 die WebEssential Extension geladen. WebEssential Extension bietet mir Folgendes. Und zwar, wenn ich ein TypeScript-File öffne, habe ich hier den TypeScript. Rechts davon wird mir bei jedem Save-Vorgang JavaScript generiert. Ich sehe also den JavaScript-Output aus dem Compiler, aber kann hier typisiert arbeiten. Die Modularisierung funktioniert so in TypeScript, ich exportiere entsprechend etwas, ich nehme mal ein einfacheres File. Wir haben hier unser Produkt-Entity. Das hat entsprechende Properties, die Knockout-Observables, da kommen wir dann auch zu sprechen. Ich kann einen Konstruktor definieren, ganz klar typisiert. Ich gebe auch bei jedem Feld den Typ an in TypeScript und schlussendlich wird mir aufgrund dieser Definition in TypeScript der entsprechende JavaScript-Code generiert. Ich habe das Ganze jetzt so eingestellt, bei jedem Save-Vorgang wird mir der JavaScript generiert und bei jedem Build-Vorgang. Zudem, hier habe ich eingestellt, dass ich die Asynchronous Module Definition verwenden möchte. Der TypeScript-Compiler bietet beide Varianten, klassische Modularisierung und AMD-Modularisierung. Und somit bin ich schon relativ gut dran, managebaren, wartbaren JavaScript-Code zu schreiben, weil ich die ganze Typisierung in der IDE habe. Und hier sehen wir, dass Modulexport relativ einfach ist. Hier exportiere ich die Klasse und aufgrund dieser Exportanweisung wird mir das entsprechende JavaScript-File geschrieben. Ansonsten gleichzeitig haben wir unsere Views. Unsere Index-View, das ist unsere Hauptseite mit Login etc. Die haben wir vom Template übernommen. Laden hier mal die nötigsten JavaScript-Files und unsere Applikations-Views hier sind Partial-Views, die wir entsprechend laden. Wir haben eine View für die Overview, für die Benutzung einer Shoppingliste, für den Edit und so weiter. Und die laden wir hier als Partial-Views rein. Eine Partial View sieht dann so aus. Hier ist die Product Edit View. Sehr viel, ein Titel und eine Section. Und wie schon vorhin gesagt, benutzen wir Templates, um entsprechend Visualisierungen durchzuführen, was relativ nahe kommt an einem Data Template. Ich sage also, nimm mir bitte das Product Edit Template und binde das entsprechend in diesem Kontext. Hier haben wir den Kontext, das View Model Product und das Binding wird schlussendlich in diesem Template durchgeführt. Ich greife mal kurz vor und öffne so ein Template, Product, Edit, ein simples HTML-Template mit entsprechenden Binding Expressions, diese deklarativen Binding Expressions, wo wir sagen, ich möchte hier das Property Description bitteschön gebunden haben. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, wie das im Detail funktioniert. Also hier ein wenig eine neue Struktur der Web-Applikation, hauptsächlich das Ganze in JavaScript implementiert. So, MVVM, Model, View, View Model. Standard-Pattern für WPF, für Silverlight etc., sehr praktikabel, sehr einfach zu managen. Ich bin absoluter Fan davon. Und jetzt möchten wir das Ganze im Web einstellen. Das Model ist nahezu identisch wie eine WPF-Applikation. Wir haben ein Objekt mit Properties. Hier habe ich das Ganze vereinfacht, First Name, Last Name. Und wir haben hier auch noch Change-Tracking implementiert. Das heißt, wir müssen das UI notifizieren können, wenn das Modell sich ändert, respektive umgekehrt. Das heißt, all diese Objekte, die wir hier in JavaScript nachbauen, die arbeiten mit Knockout.js, der Library, den wir verwenden. Und diese Library bietet Observables. Das heißt, jedes Property ist ein Observable und wirft einen Change-Event und bubbelt den hoch, um entsprechende Parent-Objekte zu notifizieren. Dann klassisch das View-Model. Wir haben hier die View-Logic drin. Also was passiert, wenn ich Save drücke? Kann ich ein neues Item hinzufügen? Ja, nein. Implementation, um die Daten vom Server her zu bekommen. Sprich, wir greifen hier zum Beispiel auf einen Data-Service zu, RESTful-Service, wo wir die Daten vom Server her laden. Und schlussendlich die View. Unsere Visualisierung, wo wir deklarativ mittels der JavaScript-Library, Knockout.js, ein deklaratives Binding bekommen und hier sagen, hier bitte in diesem Div möchte ich das Property Fullname geschrieben haben. Wie funktioniert das Ganze? Eben Stichwort Data Binding. Beim Laden der View binde ich das View-Model auf die View. Dann geht entsprechend die JavaScript-Library her und schaut nach all diesen Data Binding-Tags und mappt diese Properties und schreibt die Werte in mein HTML hinein. Das heißt, über das View-Model werden die Personenobjekte entsprechend in der View eingetragen. Wie funktioniert jetzt der Rückkanal? Das sind Events und Commands. Das heißt, wenn ich in der View etwas ändere, dann wird in diesem Zeitpunkt, wo ich die Textbox ändere, wird mir entsprechend das Property auf dem Objekt geschrieben. Mehr oder weniger gleich, was wir von WPF und Silverlight kennen. Ich habe schon mehrfach erwähnt, das Zauberwort heißt Knockout.js. Ist eine Open-Source-Library, relativ stark verbreitet und die bietet mir mehr oder weniger alles, was ich für ein MVVM-Pattern brauche. Ich habe ein deklaratives Data-Binding, ich habe das automatische UI-Refresh, das heißt, sobald ein Knockout.js-Event geworfen wird, wird entsprechend das UI aktualisiert. Dependency Tracking, wir haben es gesehen in der Demo vorhin mit dem Parent-Child, mit den Items, wo ich die Werte geändert habe und der Preis neu berechnet wird. Wir haben also ein automatisches Bubbling der Events und Knockout merkt sich, okay, für dieses Computer-Property habe ich die Child-Items verwendet und diese Notifikation wird entsprechend an das Parent übergeben. Und Templating, was wir hier verwenden, um die Visualisierung der einzelnen Elemente durchzuführen. Wir haben zudem noch KO Lite verwendet, kann man entsprechend über NuGet herunterladen. Und KO Lite bietet vor allem quasi das I-Command von WPF in JavaScript. Heißt also, ich kann hier solche Async-Commands definieren, die aus zwei Callbacks bestehen, einem Execute und einem Can-Execute. Das heißt, wenn ich den Button drücke, wird entsprechend die Execute-Function ausgeführt. Ob der Button enabled ist, das entscheidet hier dieses Can-Execute-Callback. Also analog zu WPF und Silverlight kann ich relativ einfach die Interaktion auf dem UI steuern, indem ich mit diesem Can-Execute-Callback arbeite. Dann Knockout-Validation. Wir haben es gesehen in der Demo, der Name der Shopping-Liste, der darf dort zum Beispiel nicht null sein. Wir können hier diese Observables extenden und sagen, es muss einen Wert haben, ich muss mindestens 3 Zeichen lang sein oder einer Regex entsprechen. Und das Schöne an dieser Knockout JavaScript Extension ist, sobald ich ein Objekt habe, das diese Validierungslogik beinhaltet, wird mir das dazugehörige HTML, CSS und alles, was dazugehört, generiert. Ich mache also nur ein Binding auf eine Textbox und die ganze Visualisierung der Validierung wird mir durch die Library abgenommen und es kommt dann ein Text, this field is required, etc. etc. Template Engine haben wir vorhin schon gesehen. Über eine Template-URL kann ich externe Templates einbinden und diese dann entsprechend visualisieren. Gehen wir nochmals zurück zu Knockout. Wir nehmen uns am besten hier die Shopping-List, das Modell. Scripts, Models, Shopping-List. Also, wir definieren grundsätzlich mal unser Modell so, dass das Change oder das Change-Tracking oder der Event-Mechanismus funktioniert. Die Knockout-Library stellt uns hier ein Observable-Objekt zur Verfügung. Ein Observable-Objekt beinhaltet wiederum ein Objekt, das den effektiven Datenwert beinhaltet. Ist also ein Wrapper um den eigentlichen Wert. Wenn ich entsprechend so ein Property setze, dann instanziere ich ein neues Observable-Objekt und hier habe ich die Default-Werte entsprechend eingegeben. Heißt also, sobald ich wieder einen neuen Wert einspeise oder ein Child-Property von diesem Objekt ein Event wirft, wird dieses Observable ein Event werfen und entsprechend das UI aktualisieren oder was auch immer. Dann haben wir zudem zum Knockout-Observable das Knockout-Observable-Array. Heißt also, wir haben eine Observable Collection von Items, die dann auch wieder notifiziert, wenn ein Item hinzukommt, wegfällt etc. Und wenn ich eine Listenview habe, wird entsprechend das UI wiederum aktualisiert. Und dann zu guter Letzt kennen wir noch das Computed Observable. Das heißt, wir können einen Wert berechnen. Der einfache Case wäre jetzt ein Fullname zu erstellen, besteht aus First Name plus Last Name. Event Bubbling funktioniert, sobald First und Last Name aktualisiert werden, wird auch ein Event auf diesen Computed Property gesetzt. Wir haben hier jetzt diesen Total Costs implementiert, entsprechend mit jQuery und sagen hier, okay, gehe die Liste aller deiner Child Items durch und summiere den Preis, also Quantity mal Unit Preis und gib mir dann das Total zurück. Und dieses Total, das binden wir als Textfeld in unserem UI. Was wir hier noch haben, das ist durch die Extension KO Lite hinzugekommen. Ein Dirty Flag macht nichts anderes, als diese Basismechanismen zu benutzen. Heißt also, ich gebe hier Referenzen auf alle meine Observables an, die den Zustand von meinem Dirty Flag beeinflussen. Ich kann also so relativ einfach feststellen, ist mein Objekt dirty. Wir haben es gesehen, als ich eine Änderung hatte und zurücknavigieren wollte, und ich habe das unterbunden. Da haben wir nur das Dirty Flag gecheckt, also ein Navigation Event bekommen, das Callback wurde aufgerufen, er schaut dieses Dirty Flag an und sieht, okay, wir haben eine pendente Änderung, alles abbrechen und User notifizieren. Entsprechend haben wir dann das View-Model, unser Products Shopping Lists View Model. Hier importieren wir die Pen-Module, by the way, mittels TypeScript. Sagen wir also, was wir alles brauchen, die Shell, das Modell etc. Dann haben wir einen Konstruktor, wo wir uns im View-Model mal den Kontext legen, das ist der lokale Datenkontext, schauen wir später kurz die Details an, das ist meine Datenrepräsentation, meine In-Memory-Entities. Wir haben ein Activate, das heißt, bei jedem View-Navigation wird das Activate aufgerufen, eine Initializer-Methode, vor allem für die Detail-View übergebe ich dann einen Parameter mit der ID und das View-Model lädt mir das richtige Entity vom Server oder vom Memory. Und schlussendlich, ja, diese Shopping-Lists, wenn ich die anschaue in der Liste, dann ist das einfach nichts anderes als ein Observable Array aus, bestehend aus diesen JavaScript-Objekten. Dann schlussendlich das Binding. Ich mache hier kurz Shopping-List-Edit auf. Entschuldigung. Wir haben jetzt hier ein Data Binding vom View Model, das heißt, unsere Shell-Logik verknüpft View, also diesen HTML-Teil, mit dem entsprechenden JavaScript-Objekt. Die Library geht durch, schaut nach diesen Data Binding Expressions und wir sagen hier mal, okay, Titel, da möchten wir das Shopping List Edit Template anziehen und beiden da, also Name, Description und so weiter. Dann haben wir hier das Create Item Template. Das war da diese Autocomplete-File. Und dann haben wir eine Liste von Items. Und wenn wir das anschauen, dieses Knockout.js unterstützt auch ein For-Each-Binding. Heißt also, ich gebe hier ein Observable Array an und sage, okay, alle Childs für diese Section, bitte geh durch diesen Array durch und verwende für jedes Item in diesem Array dieses List-Edit-Template. Und somit geht er das HTML-Template entsprechend, lädt er das HTML-Template und vervielfacht das für so viele Elemente, wie in diesem Observable Array drin stehen. Zu guter Letzt noch kurz das Template, das Shopping List Edit Template. Hier sehen wir noch die Button-Definition. Durch diese Extension mit KO-Lite, was uns dieses Command-I-Command-Like-Interface bietet, haben wir hier ein neues Binding definiert und können jetzt hier für diesen Button angeben, okay, wir machen ein Command-Binding, das ist das Cancel-Command, führ das bitte aus und können zusätzlich noch eine Activity angeben, heißt so viel wie solange das Kommando ausgeführt wird, zeig mir bitte, dass diese Aktion stattfindet und zum Beispiel bring so ein drehendes Dingsbums auf den Button, damit der User sieht, es passiert etwas. Also relativ einfach, ähnlich zu WPF und Silverlight, ein Command-Binding auf einem Button. Wir können diese Bindings auch erweitern. Ich habe da mal ein ganz, ganz primitives Binding erstellt. Library Extension Binding Handlers. Und da wollte ich ein Date-Binding erweitern, wo ich entsprechend im Binding ein Pattern mitgeben kann, wie mir das Datum bitte formatiert werden soll. Die Extensions sind relativ einfach. Ich registriere ein neues Binding, hier DateString genannt, habe eine Funktionsimplementation mit, das ist das Element, auf dem visualisiert wird, sag mir bitte, was ich machen soll und was wir schlussendlich machen. Wir schreiben hier den Textwert basierend auf der Moment JavaScript Library um dieses Datum so zu formatieren, wie wir möchten, und können das im List, Shopping List, List View dann so verwenden. Wir sehen hier, wir haben hier unsere Custom Binding. Sage also bitte, verwende mein Date String Binding, das ich selber erstellt habe. Ich möchte hier das Property DueDate binden, und hier dieses Attribut, dieser zusätzliche Parameter, ist der Parameter unserer Funktion, den wir implementiert haben, und können so relativ schnell eigene Binding Extensions implementieren, um spezifische Bereiche zu visualisieren. Okay, nun, das Binding Review ist das eine, aber wir haben jetzt eine komplexe Applikation. Hier noch relativ einfach, sind glaube ich 6 Views, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber diese müssen organisiert sein. Wie mache ich das Ganze? Zum Ersten brauche ich eine Startup-Logik. Klassisch Bootstrapper. Haben also eine Bootstrapper-Implementation gemacht, der die ganze Applikation hochfährt. Navigation zwischen den einzelnen Views, die Logik, kann ich navigieren, etc., haben wir zusammengefasst in einer Shell. Shell ist unsere Hauptlogik, wo alles darin stattfindet. Wir registrieren die Views, schauen, können wir navigieren, ist dieser Hashtag für die Navigation registriert, können wir überhaupt navigieren, ist das Ganze bekannt. Zudem brauchen wir irgendwie eine In-Memory-Representation, heißt also, wir möchten nicht bei jedem Navigation, bei jedem Öffnen der View einen entsprechenden Data-Loading machen. Heißt also, wir haben analog ein wenig zu Entity Framework, natürlich viel, viel primitiver, einen lokalen Datenkontext implementiert, der die Daten speichert, in Memory speichert und die einzelnen Views über diesen Datenkontext die Entitäten anfordern können. Und zu guter Letzt noch eine RESTful Agent Implementation, um entsprechend Daten vom Server zu laden oder aber auch entsprechende Updates hochzuladen. Ja, wie sieht das Ganze aus? Ich sehe, wir sind ein wenig knapp in der Zeit, haben etwa noch 5 Minuten. Ja, der lädt mal die initialen JavaScript-Module, initialisiert den Data-Kontext. Was wir hier in dieser Demo-App gemacht haben, ja, die Daten sind überschaubar. Wir laden möglichst alle Daten, also die Produkte, meine Shopping-Listen etc. initial, damit wir nachher relativ wenig Data-Traffic haben. Ist natürlich für eine große Business-Applikation, eine CRM-Applikation mit 10.000 Kunden nicht gerade wünschenswert. Da müssen wir einfach ein wenig mehr Logik programmieren, dass wir zum Beispiel sagen, wir laden mal die erste View vor, die erste Page vor, und dann, wenn wir bei der zweitletzten Page in Memory sind, dann laden wir die nächsten 2 Pages und so weiter und so fort. Aber hier für unsere Client-Applikation konnten wir relativ viel vorladen. Dann das View Registering. Ich möchte das ganz, ganz kurz zeigen, diese Komponente. Der Hauptbestandteil hier ist eigentlich dieser, wir kreieren eine Shell-Instanz und dann registrieren wir jede einzelne View innerhalb dieser Shell und sagen, okay, Name Shoppinglists, Hashtag für die die ID, damit wir die View identifizieren können, ist ShoppinglistsView, und hier hinten noch der Hashtag für die Navigation oben, um entsprechend von Page zu Page navigieren zu können. Und dieser RegisterRootCall in unserer selber implementierten Shell, der führt dazu, dass alle diese Navigationsvarianten registriert werden, und wenn der Browser entsprechenden Hash-Value sendet, dann weiß die Shell, was sie darstellen muss. Jetzt, wie funktioniert das? Wenn wir uns das mal bildlich veranschaulichen, wir registrieren die Views, wie vorhin gesehen, haben also eine View, die hat eine ID, V1 hier, ein Hashtag für die Navigation und ein dazugehöriges View-Model. Der letzte Parameter da ganz, ganz hinten, das wäre dann ein New Shopping List View Model gewesen. Dann bei der Registrierung binden wir die Views über die ID mit einem jQuery Selector, sagen wir NoCouch.js, hey, nimm diese View, das ist das JavaScript-Objekt, mach das Data Binding, und ab dann sind die Werte miteinander verbunden. Jetzt für die Navigation müssen wir zuerst einmal schauen, dürfen wir überhaupt navigieren? Haben wir gesehen, wir haben dieses IsDirty Flag. Wir haben im View-Model ein Callback implementiert, der jedes Mal aufgerufen wird, wenn von der aktiven View wegnavigiert wird. Der sagt dann einfach True, False und entsprechend geben wir ein Feedback an den Benutzer. Also check if can leave, dann entsprechend wird das Hide-Attribute entsprechend entfernt. Das heißt, wir sehen dann diese View im Browser. Und wenn wir wegnavigieren, dann wird wieder die View hidden gesetzt. Die zweite View wird das Hidden Attribute entfernt. Und was eigentlich dann passiert ist, wir haben einen Übergang von View 1 zu View 2. Obwohl technisch gesehen immer alle untereinander in derselben HTML-Seite vorhanden sind oder auch über jQuery entsprechend dynamisch nachgeladen werden können. Also hier sehen wir, warum es Single-Page-Application heißt, weil eigentlich alle diese Applikations-View untereinander stehen und wir über eine Shell-Implementation, wie wir das jetzt gelöst haben, entsprechend nur die einzelnen Bestandteile hidden setzen oder nicht und über einen Aufruf an das View-Model Activate entsprechend die Daten aktualisieren. Ja, noch ganz kurz vor Schluss, Data-Context. Wir laden die Daten über eine RESTful-Schnittstelle und speichern die dann in Memory. Wir haben das mal ansatzweise gelöst, respektive ein wenig primitiv für unsere Demo-App. Wir haben hier so einen Local-Data-Context implementiert. Und was der definiert, ist mehr oder weniger ein Entity-Set mit Callbacks. Wir haben diese Callbacks gewählt, damit wir das Backend austauschen können. Also das Entity-Set interessiert sich nicht, ob wir das injecten in Memory für einen Test-Case oder ob wir das von einem Server herholen über eine Web-API. Und dann haben wir eigentlich ein simples Code implementiert, pro Entity-Set add, get by ID, get all und so weiter und so fort. Dazwischen steht unser Entity-Set Data Service Mapper, das heißt, diesen könnten wir austauschen, wenn wir jetzt eben so eine In-Memory-Struktur fürs Testing benötigen. Dieser Entity-Set Data Service Mapper mappt das Ganze auf unseren RESTful Service, heißt also, wenn ich auf dem Entity-Set sage, get all und nichts in Memory ist, dann geht er auf den Service und holt sich die Daten lokal. Und zu guter Letzt, wir haben noch ein Problem, und das sind die Navigation Properties. Also das ist dann unser lokaler Data-Kontext, ähnlich wie Entity Framework aufgebaut. Wir haben für jedes Entity ein entsprechendes Entity-Set, wo wir darauf zugreifen können und eine relativ einfache Implementation. Wir haben hier über einen Callback gearbeitet. Jedes Mal, wenn wir eine Entität vom Server laden und diese Navigationsproperties hat, dann schauen wir, sind diese in Memory vorhanden. Wenn nicht, gehe auf den Server, hol das entsprechende Entity und haben so eine quasi Lazy Loading Implementation erreicht. Aber hier natürlich sehr, sehr spezifisch und nicht so generisch gelöst, wie zum Beispiel ein angekündigtes Upshot.js Framework. Aber somit kommen wir schon relativ gut über die Runden, haben eine interne In-Memory-Datenstruktur, können die Daten nachladen, Navigation-Property-Problem haben wir relativ einfach über ein Callback gelöst und somit können wir dem View-Model eine In-Memory-Datenstruktur zur Verfügung stellen, die bei Bedarf vom Server aktualisiert werden kann. Ja, der RESTful Agent, da gibt es nicht viel zu sagen. CRUD-Operationen über REST mit JSON. Auch hier können wir wieder, anstelle das Ganze manuell zu implementieren, eine entsprechende JavaScript-Library verwenden, die da noch ein wenig mehr Support bietet, als auch das Ganze hardcodiert selber zu schreiben. Ja, wir sind schon am Ende. Die 60 Minuten sind um. Ganz kurz als Summary, was haben wir gesehen? Single-Page-Application heißt, wir laden eine Webseite, wir haben keine andere Navigation, keinen anderen GET-Request, um das Layout nachzuladen. Wir laden alle Layout-Teile beim Start der Applikation. Das Ganze ist praktisch nur in JavaScript geschrieben, mit all unseren Helfern wie TypeScript, Generatoren etc. Wir haben ein deklaratives Data-Binding und Templating, können also Pattern und Methoden vom Rich-Client-Entwicklung übernehmen, wie WPF und Silverlight. Das Backend ist klassisches ASP.NET MVC über eine RESTful-Schnittstelle gelöst und schlussendlich haben wir schnelle, fluide Webapplikationen, die portabel sind. In diesem Sinne, besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit, gute Heimreise und wenn noch Fragen sind, ich bin noch hier. Applaus